Liebe Anlegerinnen und Anleger, an den Börsen ist es derzeit relativ ruhig. Politisch hingegen ein ganz anderes Bild. Der Nahostkonflikt, ja, man muss sagen, Roland, schlimme Bilder, ein Thema, was uns alle beschäftigt, aber die Börsen lässt es kalt. Warum?
Ja, wenn wir rein auf die Börsen schauen, auf die Kursentwicklung der Börsen, da kann man sagen, du sagtest ja schlimme Bilder. Wir haben ein Déjà-vu zum Einmarsch der Russen in der Ukraine. Auch da hatten wir ein ähnliches Szenario an der Börse. Schlimme Bilder, aber die Märkte schlichtweg nach der alten Devise, wenn die Kanonen donnern, soll man Aktien kaufen. Das wurde in Russland letztendlich, in der Ukraine bestätigt, ist auch jetzt wiederum hier der Fall. Die Märkte zeigen sich wirklich unbeeindruckt. Natürlich, wir wissen nicht, bleibt es bei einem regionalen Konflikt, weitet sich das Ganze noch aus, tritt der Iran noch direkt in den Krieg ein, treten die Amerikaner mit in den Krieg ein. Es sind unglaublich viele Fragezeichen, die wir hier natürlich sehen. Es sind auch unheimlich viele Auswirkungen, die wir gesehen haben. Ich will hier nur den Ölpreis nennen, die Renditen an den Anleihemärkten. Es ist wirklich sehr, sehr viel Unsicherheit. Aber nichtsdestotrotz, das überrascht die meisten Marktteilnehmer, dass wir heute höher stehen als letzten Samstag, als wir diesen Angriff der Hamas hatten. Und was man letztendlich sagen kann, die Anleger insgesamt, sie sind zurückhaltend. Das Volumen, das gehandelt wird, ist wirklich sehr, sehr gering. Das ist natürlich dieser politischen Unsicherheit geschuldet, ist aber auch dem geschuldet, dass der Markt insgesamt in einer relativ engen Bandbreite seit einigen Wochen tradet und man sozusagen nicht so richtig weiß, auf welche Seite soll man sich legen.
Ja, insofern für uns positiv. Du hast Zeit, aus dem Handel direkt zu uns zu kommen und vom Parkett direkt unter unserem Fernsehstudio. Das ist der Vorteil. Dann kann ich mit dir mal wieder ein Interview führen. Aber natürlich, die Börsen sind ruhig. Und wie gesagt, der eine oder andere wundert sich. Klar, vielleicht sorgt es auch schlicht und einfach für Zurückhaltung, wenn man diese politische Situation sieht und nicht so richtig weiß, was sind die nächsten Schritte? Kommt es zu einer Eskalation oder zu einer Deeskalation? Wohin geht das Ganze? Der Ölpreis, den hast du gerade schon angesprochen, der bewegt sich auch unabhängig vom Nahostkonflikt und hat die letzten ordentlich zugelegt.
Ja, es ist ein sehr sensibler Faktor. Auch hier wurden sehr, sehr viele Anleger gerade beim Ölpreis auf dem falschen Fuß erwischt. Wir haben ja darauf spekuliert, an der Börse insgesamt, die Community, wie man so schön sagt, wir schlittern vielleicht in eine Rezession. Die Zahlen aus Amerika vor allem, die zeigen nichts mit Rezession. Der Arbeitsmarkt unglaublich stabil. Wirtschaftswachstum von 3, irgendetwas Prozent. Auch in Europa, mit Ausnahme von Deutschland, sehen wir ein Pluszeichen, was das Bruttosozialprodukt angeht. Das heißt natürlich, die Nachfrage nach Öl ist trotz aller Bemühungen, hier unabhängig zu werden, erneuerbare Energien und. Sie ist weiterhin sehr stabil. Und was man in dem Zusammenhang nicht vergessen darf, wir haben die OPEC, die hier bewusst drosselt, um den Ölpreis nach oben zu bringen. Wir sehen in Amerika, dass aktive Ölbohrungen auch zurückgehen, dass es sich nicht so ganz lohnt, hier in neue Bohrungen zu investieren, sondern ganz im Gegenteil, die großen Oil Companies, wie jetzt gerade erst eine Exxon, sie verwenden ihren Cash, ihr Geld in Aktienrückkaufprogramme oder sogar in Übernahmen. Das heißt, es findet hier eine Konsolidierung der Branche insgesamt statt und das macht das Ganze natürlich noch sehr, sehr schwierig. Und der größte Faktor für mich ist natürlich, die Amerikaner verkaufen bereits seit Monaten aus ihrer strategischen Ölreserve Öl. Die Reserve gehen zurück, sie muss irgendwann wieder aufgefüllt werden und das zieht beim Ölpreis mit Sicherheit einen gewissen Boden ein. Also die Reaktion Richtung 80 US-Dollar, die wir gesehen haben, die dann urplötzlich durch diesen Krieg, durch diesen Konflikt im Nahen Osten wieder zum Stillstand gekommen ist, diese 80 Dollar nach unten, ich glaube, das ist schon wirklich das untere Level. Wir werden uns eher anfreunden müssen damit, dass wir wieder höhere Kurse sehen.
Ja, keine gute Nachricht für alle Autofahrer. Du hattest schon gerade angesprochen, die Zahlenflut in den USA, immer unheimlich spannend für uns, dieser Blick in den Rückspiegel, muss man ja sagen. Wie liefen die letzten Wochen und Monate? Insbesondere das Thema Zinserhöhungen war ja wichtig. Die Inflation, die nach wie vor, ja, sie ist auf dem rückläufigen Weg, muss man sagen, aber natürlich immer hoch gewesen in den letzten Monaten. Die große Frage, wie haben das die Unternehmen aufgenommen? Und der eine oder andere hat gesagt, oh je, mal gucken, wie die Zahlen werden. Aber die Banken haben uns richtig positiv überrascht.
Genau, du hast gesagt, wir hatten letzten Freitag sozusagen den ersten großen Aufgalopp der Unternehmen, die berichtet haben. Das waren die drei großen Banken mit einer Citicorp, mit einer Wells Fargo und natürlich mit JP Morgan als Vorzeigeunternehmen überhaupt. Und ja, sie haben vielleicht mit Ausnahme der Citicorp wirklich extrem performt, herausgestochen hat für mich wieder Jamie Dimon mit seiner JP Morgan Bank. 13 Milliarden zu verdienen in einem Quartal, das ist natürlich ein unfassbares Kunststück, wenn man den Market Cap der deutschen Banken dagegen ziehe, die verdienen das in einem Quartal. Ja, wie haben sie das geschafft? Das Zinsgeschäft gibt natürlich wirklich Rückenwind. Die Zinsmarge, sie ist wirklich da. Sie profitieren von diesen höheren Zinsen. Das hat sogar kompensiert, dass am Aktienmarkt nicht mehr so viel gelaufen ist. Wobei auch hier muss man den Blick nach Amerika haben. An den amerikanischen Märkten, wir sehen in den Aktienmärkten eine wesentlich bessere Performance. Die Anleger handeln dort wesentlich aktiver. Der Mittelzufluss an die Börse ist dort trotzdem noch gegeben. Wir haben IPOs, im Vorfeld haben wir darüber gesprochen, wir hatten eine Birkenstock als IPO, wir hatten eine ARM als IPO. Da spült man natürlich Geld in die Kassen der Investmentbanken. Das sehen wir alles bei diesen europäischen Instituten nicht. Insofern, ja, wirklich gute Zahlen, wirklich untermauert. Jamie Dimon hat natürlich auch einen vorsichtigen Ausblick gegeben, hat gesagt, die Welt steht vor enormen Problemen, vor enormen Risiken. Das ist genau das, was wir eben gesagt haben, die Anleger sind vorsichtig. Und jetzt sehen wir morgen Abend mit Netflix und Tesla die ersten beiden, ich nenne es wirklich Hightech-Unternehmen, die da berichten werden. Und das Spannende wird schlichtweg sein, was werden Sie für die Zukunft sagen? Bei Tesla sieht man ja Preissenkungen, der Absatz stoppt etwas. Förderprogramme in Deutschland gibt es nicht mehr. Sofort gehen die Verkaufszahlen zurück. Auf der anderen Seite wird natürlich die Kapazität von Elon Musk brutal hochgefahren. Gibt das Druck auf die Preise für die Autos? Also das dürfen wir sehr, sehr gespannt auf den Outlook sein. Ich glaube, die Zahlen des letzten Quartals, der Rückspiegel, der wird gar nicht so sehr interessieren. Aber vielleicht könnte es zu einer echten Bewegung dann im Markt tatsächlich kommen.
Aber das sieht man wieder. Das eine freut, das andere leid. Die Banken freuen sich über die Zinsen, über den Zinsanstieg. Die können damit arbeiten, die verdienen Geld, während eben Tech-Unternehmen insbesondere darunter leiden.
Ja, definitiv. Man muss sich hier wirklich den Einzelfall anschauen. Wie sind die Unternehmen am Ende des Tages finanziert? Eine Branche, die extrem darunter leidet, wo man früher gesagt hat, das ist der sichere Platz, da lege ich mein Geld am Aktienmarkt an, konservativ. Die sogenannten Versorger. In Deutschland würde man sagen, eine RWE, eine E.ON. In Amerika gibt es ja da eine riesige Spielwiese oder die Immobilienaktien. Ganz, ganz klar, man hat die gekauft, weil es eine Dividendenrendite gegeben hat bei diesen Unternehmen. Aber wenn man sich jetzt einmal anschaut, was das Zinsniveau macht, wir haben tatsächlich den Fall, dass wir zum ersten Mal seit der Finanzkrise 2008 wohlgemerkt eine höhere Rendite in Anleihen haben wie eine Aktienrendite. Das ist das erste Mal seit 2008 wohlgemerkt. Und das zeigt einfach, es ist eine Alternative da in erstklassigen Unternehmensanleihen, aber auch natürlich in Staatsanleihen. Und insofern muss man ganz klar sagen, man muss sich die Unternehmen anschauen, man muss das Gewinnwachstum anschauen und alle Unternehmen, die entsprechend einen hohen Verschuldungsgrad haben oder die demnächst finanzieren müssen, die werden ein Problem haben, weil das Thema, auf diesem Kursniveau Aktien zu emittieren, da muss ich auch erst einen Käufer finden und neue Anleihen aufzunehmen, um die alten abzulösen, da wird die Refinanzierung deutlich teurer und das könnte à la longue Sicht ein Jahr, zwei Jahre schon dann die Unternehmensergebnisse deutlich unter Druck bringen.
Und auch hier muss ich das Zitat schon wieder bemühen, das einen freut, das andere leid. Die Zinsen sind toll für die Anleger, aber natürlich Gift für den Aktienmarkt. Also sprich, wer Zinsen von 3-4% sieht, stabil, sicher, der wird sich überlegen, soll ich jetzt noch in den Aktienmarkt einsteigen, der eben volatil ist, oder wird zumindest ein Teil des Geldes dort geparkt? Ja. Also auch ein Grund, der vielleicht Liquidität und auch steigende Kurse verhindert am Aktienmarkt.
Genauso sehe ich das auch. Und das ist mit Sicherheit auch ein Grund, warum am Aktienmarkt gerade nicht so viel Bewegung ist. Wenn ich für mein Tagesgeld oder für die sicheren US-Zweijahres-Treasuries eine 5 vor dem Komma bekomme, ja, dann kann ich wirklich einmal sagen, in diesem gesamten Umfeld, in dieser Unsicherheit, ja, das Geld wird jetzt geparkt. Man sieht es auch an den Mittelzuflüssen, an den sogenannten ETFs, an den Fonds. Die Mittelzuflüsse in diese Fonds, sie sind wirklich momentan deutlich rückläufig. Das Geld wird nicht ganz vom Tisch genommen, aber es fließt auch kein neues zu. Und letztendlich am Ende des Tages, wir brauchen neues Geld, um den Markt nach oben zu bringen. Wenn sogar noch Geld abgezogen wird, dann kann es natürlich ganz, ganz bitter werden. Also wie gesagt, die Konkurrenz durch die Anleihen, sie ist nicht zu unterschätzen und die muss man auf alle Fälle perspektivisch, was den Markt angeht, was die Zukunftsaussichten angeht, ganz, ganz klar im Auge haben. Für mich der größte Punkt.
Aber natürlich für den Anleger auch schön. Er kann jetzt nicht nur alles in einen Topf werfen, sondern kann auch ein bisschen breiter sich aufstellen, kann sich Anleihen jetzt depolegen, Aktien. Wir bleiben aber beim Aktienmarkt. Dein Steckenpferd, du bist ja hier Leiter des Handels mit Auslandsaktien. Werfen wir mal so einen Blick in die Glaskugel. Wir haben noch, ja gut, 2,5 Monate bis Jahresende, knapp 2 Monate bis Weihnachten, bis es dann auch ruhiger wird. Welche Themen, denkst du, werden noch spannend? Was traust du den Aktien, insbesondere in den USA, noch zu?
Ich denke generell, wenn man sich die Performance an den Aktienmärkten anschaut, erste Wahl bleibt für mich der nordamerikanische Markt, der US-Aktienmarkt. Er hat in den letzten Jahren die europäischen Märkte eindeutig outperformed. Wir hatten natürlich Themen wie künstliche Intelligenz. Auch die wird logischerweise wieder in Amerika gespielt. Die ganz großen Namen, an denen kommen wir nicht vorbei, an einer Microsoft, an einer Nvidia, an einer Alphabet. Das sind genau diese Namen, die besetzen auch diese Felder. Und insofern ganz, ganz klar, der amerikanische Aktienmarkt wird weiterhin, bin ich überzeugt, den europäischen Markt outperformen. Zudem haben wir natürlich einen US-Dollar, was auch für einen Anleger natürlich immer Sinn macht, von der Währung her etwas zu diversifizieren. Er sieht auch sehr stabil aus, weil das Zinsgefälle zwischen Europa und Amerika, es scheint bestehen zu bleiben. Ganz im Gegenteil, es wird vielleicht sogar noch etwas steiler, was wiederum den US-Dollar stützt und insofern auch für einen Anleger sehr, sehr interessant, nicht alles Geld im Euro-Raum, im Euro zu haben, sondern natürlich auch im US-Dollar. Und insofern, die Themen sind wie gesagt gesetzt. Wie sind die Gewinnaussichten? Was passiert an den Zinsmärkten? Wann sehen wir hier eventuell eine erste Zinssenkung der Fed? Im Laufe des nächsten Jahres sehen wir noch eine Zinserhöhung. Das wird dieses spannende Umfeld letztendlich sein. Aber wir warten hier alle ganz, ganz sehnsüchtig im Handel, dass wir endlich mal diese Trading Range verlassen. Wenn wir es in Amerika festmachen bei einem S&P, sehen wir das bei 4.400 grob nach oben, unten 4.250. Das ist keine Trading Range für einen Anleger, höchstens für einen Trader.
Also für alle diejenigen, die keine Bewegung an der Börse mögen, die es ruhig mögen, die werden im aktuellen Umfeld ganz zufrieden sein. Allerdings für diejenigen, die sich wieder darauf freuen, dass die Märkte belebt werden, dass man, ja, wie du so schön gesagt hast, richtig schön traden kannst, die hoffen natürlich auf die Bewegung. Mal schauen, ob die bis Weihnachten noch kommt. Es gibt ja einige Themen, die durchaus noch für Bewegung sorgen könnten. Die Notenbanken, die Situation in Nahost, die natürlich sehr bedrückend ist. Also da gibt es einige Themen, die hier für Bewegung möglicherweise sorgen. Die Zahlen, Roland, die sind in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch spannend. Also, liebe Anlegerinnen und Anleger, unbedingt einen Blick wert. Und ich sage dir vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du mal wieder bei uns warst.
Gerne. Vielen Dank.